Eine Baustelle auf der National Mall hatte den Wagen aufgehalten. Und so musste sich Langton sehr beeilen, wenn er rechtzeitig zu seinem Vortrag kommen wollte. Nachdem er die Sicherheitskontrolle unten im US Capitol Building passiert hatte, folgte er den Hinweisschildern zur Statuary Hall, wobei er in Gedanken noch einmal die Sätze durchging, mit denen er seine Rede eröffnen wollte. Peters Assistent hatte recht gehabt. Das Thema seines Vortrags passte perfekt zu Washington, D.C. und zu seinem Gastgeber, der ein bedeutender Freimaurer war. Es war kein Geheimnis, dass die amerikanische Hauptstadt eine reiche freimaurerische Geschichte besaß. Selbst der Grundstein des Kapitols war im Rahmen einer Freimaurerzeremonie von George Washington persönlich gelegt worden. Die Stadt war von Meistern des Ordens entworfen worden. George Washington selbst, Benjamin Franklin und Pierre L'Enfant, große Geister, die ihre neue Hauptstadt mit den Symbolen, der Architektur und der Kunst der Freimaurer schmückten. Doch heute waren Falschinformationen über die Freimaurer so sehr verbreitet, dass selbst gebildete Harvard-Studenten seltsam verdrehte Vorstellungen über die Bruderschaft zu haben schienen. Langton erinnerte sich an eine Diskussion, die er letztes Frühjahr in einem von gut 500 Studenten besuchten Hörsaal geführt hatte. Damals erzählte er, »Washington zählt zu den Städten mit der weltweit schönsten Architektur. Es gibt bedeutende Kunstwerke und eine Fülle an Symbolismus. Was würden Sie sagen, wenn ich Ihnen verrate, dass in der Architektur Washingtons mehr astrologische Zeichen versteckt sind als in jeder anderen Stadt?« Mehr als die Hälfte der Männer, die unsere Verfassung entworfen haben, waren Freimaurer, die fest daran glaubten, dass das Schicksal und die Sterne miteinander verknüpft sind. Es waren Männer, die die Anordnung am Himmelszelt bei der Errichtung ihrer neuen Welt sehr genau beachtet haben. Weiter hinten hob jemand die Hand. »Warum hat man das gemacht?« Langton lachte leise. »Für die Antwort auf diese Frage bräuchte man ein ganzes Semester.« »Vielleicht sollten Sie den Freimaurern beitreten, um es aus erster Hand zu erfahren.« »Wie denn? Die Freimaurer sind eine supergeheime Gesellschaft.« »Supergeheim? Warum tragen die Freimaurer dann für jeden sichtbar Ringe, Krawatten oder Anstecknadeln? Warum sind die Gebäude von Freimaurern so deutlich gekennzeichnet?« »Die Freimaurer sind keine Geheimgesellschaft, sondern eine Gesellschaft mit Geheimnissen.« »Mein Onkel ist Freimaurer«, meldete sich eine junge Frau zu Wort. »Meiner Tante ist das gar nicht recht, weil er nicht mit ihr darüber redet. Sie sagt, die Freimaurerei wäre irgendeine Art von seltsamer Religion.« »Ein weit verbreitetes Missverständnis«, erwiderte Langton. »Religionen glauben an eine ausgefeilte Lehre und bekehren Ungläubige. Freimaurer jedoch besitzen keine bestimmte Glaubenslehre und versuchen auch nicht, Menschen zu konvertieren. Um genau zu sein, Diskussionen über Religion sind innerhalb der Logen verboten.« »Die Freimaurerei wendet sich gegen die Religion?«, fragte jemand. »Im Gegenteil. Eine der Voraussetzungen, Freimaurer zu werden, ist der Glaube an eine höhere Macht. Ihre Spiritualität unterscheidet sich von der Religion insofern, als Freimaurer diese höhere Macht nicht näher definieren. Deshalb können Freimaurer unterschiedlichster Religionszugehörigkeit zusammenkommen.« »Professor Langton«, meldete sich ein junger Mann mit lockigen Haaren, »wenn die Freimaurerei keine Geheimgesellschaft ist und keine Religion, was ist sie dann?« »Nun, würden Sie einen Freimaurer fragen, würde er Ihnen antworten, die Freimaurerei ist ein System moralischer Werte, das von Allegorien verschleiert und durch Symbole erklärt wird. Hört sich für mich nach einem Euphemismus für eigenartigen Kult an. Ich habe gehört, was Sie an diesen geheimen Versammlungsorten so alles treiben. Merkwürdige Rituale bei Kerzenschein mit Särgen und Schlingen, und Sie trinken Wein aus Totenschädeln.« Langton ließ den Blick über die Gesichter der Studenten schweifen. »Hört sich das für noch jemanden eigenartig an?« »Ja, ja, ja«, antworteten mehrere Stimmen gleichzeitig. »Das ist schlecht. Wenn Ihnen das schon eigenartig vorkommt, werden Sie meinem Kult wohl nie beitreten wollen.« Langton senkte die Stimme zu einem verschwörerischen Flüstern. »Am Tag des heidnischen Sonnengottes Re knie ich mich vor ein altertümliches Folterinstrument und verspeise auf symbolische Weise Fleisch und Blut.« Schockiertes Schweigen im Hörsaal. Langton zuckte mit den Schultern. »Und falls sich jemand zu mir gesellen möchte, kommen Sie am Sonntag in die Harvard Chapel, knien Sie sich unter das Kruzifix und teilen Sie mit mir die heilige Kommunion. Die Schläge einer Uhr brachten Robert Langdon wieder in die Gegenwart zurück. Er hielt auf den Eingang zur National Statuary Hall zu, atmete tief durch und bog genau in dem Augenblick um die Ecke, als der letzte, siebte Schlag der Uhr verklang. Showtime! Er betrat die National Statuary Hall, hob den Blick und lächelte freundlich. Doch Augenblicke später war sein Lächeln verschwunden. Irgendetwas stimmte nicht. Irgendetwas stimmte ganz und gar nicht.